zwischen Hamburg und Haiti. Berge und Burgen, Stinkekäse und Stocherkähne, das Elsass und die Vogesen. Eine Sendung von Petra Aldenrath.
Die Bergkuppe des Grand Ballon liegt hinter Wolken versteckt. In der Nacht hat es geregnet. Die Luft ist so feucht, dass dampfende Nebelschleier über die Wiesen ziehen. Einige Gämsen äsen das frische Grün. Noch ist es still. Später, wenn die Sonne die Wolken vertrieben und Berge und Täler in ein warmes, orangefarbenes Licht getaucht haben wird, sind auf den kurvigen Straßen lärmende Motorradfahrer unterwegs. Mit seinen 1400 Metern ist der Grand Ballon der höchste Berg der Vogesen und des Elsass, der östlichsten Region Frankreichs, die im Süden an das Schweizer Jura, im Osten an Baden-Württemberg, im Norden an Rheinland-Pfalz und im Westen an das lothringische Plateau grenzt. Vom Grand Ballon aus blickt man in alle Richtungen. Diesen Namen trägt der Berg, weil seine Kuppen nicht steil und zerklüftet sind, sondern sanft und abgerundet. Der Gipfel ist der windigste und kälteste Ort im Elsass. Im Winter liegt der Schnee bis zu 1,5 Meter hoch auf den Wiesen und Weiden. Wenn im Sommer die Touristen im Tal in den Weingärten sitzen, befeuern die Bergbewohner noch den Kamin.
Jean Mathieus Bauernhof, Ferme du Grand Etre, liegt abgeschieden auf etwa 1000 Metern Höhe. Schon seine Großeltern und Eltern haben Kühe gehalten. Auch er betreibt Milchwirtschaft. Seine beiden Söhne wollen ebenfalls Bauern werden. Wenn Jean Mathieu aus dem Fenster schaut, blickt er auf Wiesen, Berge und Wälder.
Ja, jedem sein Leben. Ich brauche ja nicht da 2 Stunden zum Pendeln, auf die Arbeit zu gehen. Und habe da eins von den schönsten Büros, was es gibt, überall, mit der Aussicht.
Das Elsass ist ein schmales Stückchen Frankreich. Es erstreckt sich über 180 Kilometer Länge und ist nur zwischen 50 und 80 Kilometer breit. Die Landschaft westlich des Rheins ist eben. Dahinter schließen sich die Vogesen an. Dieses fast zweigeteilte Mittelgebirge sieht aus dem Weltraum aus wie ein Sofakissen mit Knick. Im Süden, wo Jean Mathieu wohnt, geht es die Berge hoch, in der Mitte runter und im Norden, wo das Elsass an die Pfalz grenzt, wieder hoch.
Jean Mathieu zieht sich eine warme Jacke an und geht zum Stall. Es ist Zeit, die Kühe zu melken.
Bei uns im Gebirge können wir nicht viel anders machen. Oder machen wir Milchkühe oder Mutterkuhhaltung. Wir können nicht Getreide bauen, bleiben wir bei Tierhaltung. Ich habe es von Papa gelernt, von klein auf.
An die 20 Kühe stehen bei ihm im Stall. Braun-weiß gefleckte und schwarz-weiße Vogesenkühe. Sie geben zwar weniger Milch, sind dafür aber zäh und trotzen jedem Wetter. Jean Mathieu begrüßt alle einzeln, spritzt ihre Euter mit Wasser ab und legt ihnen die Melkzapfen an. Ein armseliges Leben nur im Stall kennen sie nicht.
Ich nehme an, dass meine Kühe glücklich sind. Die sind ja im Sommer so 22 Stunden pro Tag auf der Weide, kommen abends rein, um zu melken und morgens. Und dann sind sie wieder auf der Weide. Übertags gehen die weiter, mal am Skihang, mal weiter unten auf die Wiesen. Und über Nacht sind sie um das Haus.
Jean Mathieu ist Kleinbauer. Statt die Milch zu Dumpingpreisen zu verkaufen, verarbeitet er sie zu Käse. Er schlüpft in weiße Gummistiefel, streift sich Einweghandschuhe über, bindet sich eine Plastikschürze um und setzt ein Häubchen auf den lichten Scheitel. In der Käserei wird streng auf Hygiene geachtet. Sie ist im Keller untergebracht, unter der Stube des Bauernhauses. Es ist ein kahler Raum mit 2 Metallregalen, einem Spülbecken und einem Metallbottich, fast so groß wie 2 Weinfässer. In dem Bottich wird die frische Kuhmilch mit Milchsäurebakterien vermischt, erhitzt und zu Käse gerührt.
Siehst du, jetzt trocken die Milch da. Wenn du sie presst, ist die Masse trocken.
Nach 30 Minuten ist aus der Flüssigkeit eine körnige Masse geworden. Jean greift hinein. Sie darf nicht mehr wässern, wenn man sie quetscht. Erst dann wird sie gesalzen und in die typische runde Form für Munsterkäse gepresst. Das Rezept soll von den Benediktinermönchen stammen, die 1555 ein Kloster in der Bergstadt Munster gegründet hatten. 10 Autominuten den Berg hinunter. Neben Elsässer Wein ist Munsterkäse die Delikatesse der Region. Ähnlich dem Camembert ist er rund mit gelbem Schmierrand, innen weich mit ziemlich strengem Geruch. Im Keller lagern Käse an Käse in Holzregalen. Verpackt werden sie später. Und die Überraschung? Hier riecht es keineswegs streng. Der Stinkekäse stinkt nämlich noch nicht.
Ich habe immer so einen Scherzspruch. Der Münsterkäse ist wie die Füße. Der riecht nur, wenn er eingesperrt ist.
Jean-Mathieu spricht exzellentes Deutsch, aber man hört den Elsässer Dialekt heraus. Eine Art Singsang aus Schweizerdeutsch, Alemannisch und Französisch. Ein sprachliches Überbleibsel der Alemannen, die sich im 5. Jahrhundert in der Gegend niedergelassen haben.
Ich fühle mich als Elsässer. Und ich fühle mich ganz gut als Elsässer. Manche haben mich schon gefragt, ob ich von Deutschland bin. Habe ich gesagt, nein, ich bin Elsässer. Mein Vater ist 1931 geboren. Ging nie in französische Schule. Hat bis heute noch die deutsche Zeitung von elsässischer Seite. Gibt es noch die 2 Versionen. Eine deutschsprachige und eine französischsprachige.
L'aimer, c'était comme aimer la foudre, comme aimer une énigme, sans vouloir la résoudre, non. L'aimer.
Das Elsass hat eine bewegte Geschichte. Es wechselte mehr als ein halbes Dutzend Mal die Zugehörigkeit zwischen Frankreich und Deutschland. Zwischen 1870 und 1945 sogar gleich 4-mal. Es war ein umkämpftes Grenzland, in dem es viele Tote gab. Als Hitler an die Macht kam, musste nicht selten der eine Bruder für die Franzosen kämpfen und der andere für Nazi-Deutschland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es verpönt, das dem Deutschen ähnliche Elsässisch zu sprechen. Die Region sollte französischer werden. Von den Jüngeren verstehen deshalb heute nur noch wenige den Dialekt. Für Jean-Mathieu ist Elsässisch mehr als die Muttersprache.
Ich würde sagen, Elsass würde die europäische Kultur sein. Wir sind ja immer so hin und wieder mal Deutsch, mal Französisch. Wir haben ja Straßburg mit dem Europaparlament. Im Elsass haben wir vom Getreide, vom Weinbau bis zur Milchproduktion. Wir haben fast alles in unserem kleinen Stück Land, wo zwischen 2 Gebirge ist.
Bis zum Januar 2016 war das Elsass die kleinste Region Frankreichs. Dann wurde es mit den Nachbargegenden Lothringen und der Champagne-Ardenne zusammengeschlossen. Aus 3 einzelnen Gebieten wurde die 4. Wirtschaftsregion Frankreichs, der Grand Est, der Große Osten. Doch vielen Bewohnern sind solche Zuordnungen egal. Im Herzen sind sie Elsässer.
Je ne vis que pour hier, pour revoir ton visage. Je cherche dans le désert, j'ai tant besoin d'orage.
Nathalie, Jean-Mathieus Frau, hat die beiden Söhne zum Schulbus gebracht. Nach ein paar Kurven den Berg hinauf beginnt die Route de Crête, die Vogesenkammstraße. Sie verläuft nahezu konstant auf über 1200 Metern Höhe. Ursprünglich wurde sie im Ersten Weltkrieg von französischen Truppen als Versorgungspass angelegt. Heute ist sie eine der schönsten Panoramastraßen Europas. Sie führt durch dicht bewachsene Wälder und entlang kristallklarer Seen. Nathalie kommt ursprünglich aus der Bretagne. Ihren Mann lernte sie vor mehr als 15 Jahren kennen, als sie in den Vogesen Urlaub machte. Sie blieb.
Ich hänge mehr daran als er, denn im Winter sind seine Eltern hinunter ins Dorf gegangen. Er war gern im Dorf. Ich bin gern allein. Ich mag die Menschen, aber ich bin nicht gern im Dorf.
Bevor die Sonne hinter dem Grand Ballon untergeht, werden die Kühe von der Weide geholt. Dann müssen noch die Schweine versorgt und die Hühner gefüttert werden. Es ist ein arbeitsreicher Tag. Doch Jean-Mathieu ist zufrieden. Sein Blick schweift über Berge, Wiesen und Wälder.
Und hat eins von den schönsten Büros, was es gibt, überall mit der Aussicht.
Von den Bergen der Vogesen sind der Schwarzwald und der Rhein gut auszumachen. Wenn die Sonne scheint, sieht der Fluss aus wie ein glitzerndes silbernes Band, das sich zwischen Deutschland und dem Elsass bis zur Schweiz hinzieht. Nicht weit weg vom Rhein schlängelt sich, nahezu parallel, ein weiterer Fluss durch die Ebene, die Ill. Sie hat dem Elsass seinen Namen gegeben, Ilsass. Das bedeutet Sitz an der Ill. Die Ill verbindet alle wichtigen Städte der Region. Sie fließt durch die Weinstadt Colmar, weiter nach Schlettstadt, wo die Schätze der ältesten humanistischen Bibliothek des Elsass lagern, am Barockkloster in Ebersmunster vorbei bis nach Straßburg, wo sie nach ein paar Kilometern in den Rhein mündet. In der flachen Ebene entlang der Ill leben die meisten der insgesamt 1,8 Millionen Elsässer.
Patrick Unterstock lebt am Ufer der Ill im Dorf Muttersholz, mitten im großen Ried, einer Landschaft aus Schwemmwiesen, Galeriewäldern, Sümpfen und Auenlandschaften. Hier leben seltene Vögel wie Brachvogel, Rohrweihe, Sumpfohreule und Eisvogel. Patrick ist der Ill verfallen. An ihrem Ufer wurde er geboren. Hier wuchs er auf, hier will er alt werden.
Ich lebe mit dem Wasser, das ist mein Leben. Wenn ich will, kann ich jetzt ins Wasser springen und auf die andere Seite schwimmen. Das ist für mich was Schönes. Und am Abend, wenn ich will, wenn ich noch Lust habe, dann schwimme ich ein bisschen oder angel ich. Das macht Spaß.
Das Wasser ist Patricks Leidenschaft. Er hat sie zum Beruf gemacht. Patrick ist der letzte Kalfaterer, der im elsässischen Handelsregister eingetragen ist. Er stellt die traditionellen Transportboote der Region her, die Illkähne. Wegen seiner zentralen Lage war der Fluss vom Mittelalter bis zur Renaissance die Hauptwasserstraße des Elsass.
Bis 1860 ist man von Colmar bis nach Straßburg auf die Ill gegangen mit solchen Kähnen. Also Kähne von bis 18 Meter lang und bis 3,50 Meter breit. Und auf diese Kähne hat man Wein aufgeladen. Und von Colmar bis nach Straßburg brauchte man bis 3 bis 4 Tage.
Heute wird der Wein zusammen mit Touristen über den Fluss befördert. Da die Wassertiefe der Ill an manchen Stellen 5 Meter, an anderen aber nur 20 Zentimeter beträgt, müssen die Boote aus leichtem Holz gebaut sein. Und sie müssen so flach sein, dass sie auch schwer beladen über seichte Stellen gleiten können.
Die Nägel schlage ich von unten nach oben.
Ein wenig sehen die Kähne aus wie langgezogene Ruderboote, nur vorn flach und kantig. Patrick hat Archive durchforstet, Vorlesungen besucht und dann seinen ersten Kahn gebaut. Das ist fast 2 Jahrzehnte her. Heute ist er Anfang 40 und ein gefragter Experte. Seine Heimat, das große Ried, ist für ihn die schönste Landschaft überhaupt.
Das Feuchtgebiet ist das letzte Stück eines natürlichen Überschwemmungsgebietes. Die Ill ist hier weder begradigt, noch wird sie durch Dämme begrenzt. Jedes Frühjahr, wenn der Schnee in den Bergen schmilzt und es regnet, tritt der Fluss über seine Ufer. Statt zwischen Wiesen und Weiden wohnt Patrick dann in einer Seenlandschaft.
Ich wohne wie auf einer Insel. Ganz drumherum sind nur Wiesen und diese Wiesen waren überschwemmt total. Die Ill hat im Ganzen 908 verschiedene Seitenarme. Und die meisten Arme, die kommen von Vogesen. Und wenn es viel schifft, wenn es viel regnet da oben oder wenn der Schnee vergeht in der Vogese im Frühling, dann verbreitet sich die Ill auf die Seite.
Schwäne und Graureiher baden dann dort, wo sonst Kühe weiden und Pferde grasen. Pappeln und Birken ragen aus dem Wasser heraus. Die Häuser im großen Ried haben keinen Keller. Die Straßen wurden höher gebaut, damit die Dörfer während des Hochwassers nicht abgeschnitten sind. Nach ein paar Wochen versickert das Wasser im Ried. Das sei natürlicher Hochwasserschutz, weil sich das Wasser nicht mehr im Rhein stauen könne, sagt Patrick. Nur einen Nachteil hat das Nass für ihn. Es macht das Ried zum Schnakenloch, Schnorgeloch auf Elsässisch.
Dies Jahr hat es so viel geregnet. Wir haben dieses Jahr viele Mücken, also Stechmücken. Sie sind im Schnorgeloch, im elsässischen Schnorgeloch. Es gibt sogar ein Lied, der Hans im Schnorgeloch, wo man vielmal singt. Der Hans im Schnorgeloch hat alles, was er will und was er nicht. Oder was er hat, das hat er nicht. Das was er, es ist so ein Lied. Ja.
Patrick lacht und geht zur Scheune. Dort lagern Holz und Werkzeuge. Er klettert eine Leiter hinauf und das Dach.
Also da lage ich mein Schilf. Das nennt man auf Elsässisch Knusper, Kanonenputzer oder Flaschenputzer. Im August wird das abgeschnitten. Es ist grün und dann muss man es lagern um ungefähr ein Jahr, minimal ein Jahr, dass es gut trocknet.
Er klemmt sich ein Bündel unter den Arm, steckt noch ein Messer in die ausgebeulten Hosentaschen und klettert die Leiter wieder herunter. Patrick sieht aus wie ein Abenteurer. Muskulös, sonnengegabtes Gesicht, der Unterarm tätowiert. Das trockene Schilf braucht er zum Bootsbau. Er presst es zwischen die Holzplanken. Im Wasser quillt es auf und dichtet ab. Aber nur, wenn man die prallsten Stängel nimmt.
Dann muss man auch wissen, welche die weiblichen sind, welche männliche sind. Und ich benutze nur die weibliche, weil die... Wie kann man sagen? Die haben mehr Brust.
3 Monate baut Patrick an einem Kahn. Noch schöner als ihn zu bauen, ist damit zu fahren. Sein Steg liegt direkt am Haus. Bei einem Stocherkahn steht der Fährmann vorne. Statt Ruder hat er einen Stock. Patrick steckt ihn tief in den Grund der Ill und stößt sich ab. Weidenzweige hängen ins Wasser hinab. Patrick zeigt auf ein paar abgeknickte Äste. Dort befindet sich ein Bau.
Ich habe vor 15 Jahren Biber hineingesetzt wieder. Es gab keine mehr seit 150 Jahren. Man hat die auch gejagt und die benutzt, die zum Beispiel die Mönche, die haben die... Die dachten, der Biber war ein Fisch wegen flacher Schwanz. Deswegen könnte man der Biber essen am Freitag.
2,5 Stunden dauert es mit dem Stocherkahn die 7 Kilometer flussabwärts bis zum Kloster Ebersmunster, wo früher die Mönche auf Biberjagd gegangen sind. Heute bewundern Touristen die Barockkirche mit ihren 3 grünen Zwiebeltürmen.
Hinter dem Kloster ist die üppige Schilflandschaft des Rieds abrupt vorbei. Hier wird im großen Stil Mais, Raps und Weißkohl angebaut. Einkaufszentren, Kraftwerke und Schnellstraßen sind entstanden. Die Ill fließt nun bis Straßburg fast parallel zum Rhein, bis sie in ihn mündet. Am Rhein lebt Gilbert. Auch sein Element ist das Wasser und auch er fährt am liebsten Boot. Sein Revier ist die Insel Rienau. Direkt an der Grenze zu Deutschland, nahe Offenburg. Gilbert kramt eine Karte hervor. Die Insel Rienau liegt eingebettet zwischen 2 Rheinarmen, dem alten Rhein, über den heute keine Boote mehr fahren, weil er zu wenig Wasser führt, und einem in den 80er Jahren gebauten neuen Rheinkanal, der zur Rienau-Schleuse führt. 80 bis 100 Schiffe passieren täglich die Schleusenkammern. Von dem Schiffsverkehr bekommt man auf der Insel jedoch kaum etwas mit. Rienau ist Naturschutzgebiet, 10 Kilometer lang und nur 400 Meter breit, aber dicht bewachsen wie ein Dschungel und durchzogen von Wasserstraßen. Sie fließen durch lichte Wälder, bilden Tümpel und Seen. Gilbert kennt jedes Rinnsal. Als er noch berufstätig war, war er für den Erhalt der Wasserstraßen und für deren Sauberkeit zuständig. Heute ist er über 70 Jahre alt und topfit. Nach seiner Pensionierung machte er einfach mit der Arbeit weiter.
Da war das Bett so breit, Das Flussbett war zu breit. Wir haben es verengt, damit die Fließgeschwindigkeit zunimmt. Denn je enger das Bett ist, desto stärker ist die Strömung. Und dann putzt sich das Bett selber.
Gilbert holt Äste und Müll aus dem Wasser. Der Rhein schwemmt alles an. Flaschen, Büchsen, Dosen, Tierkadaver.
Früher haben wir gebadet am Abend im Rhein.
Früher haben wir abends im Rhein gebadet und sind sauber nach Hause gekommen. Wenn man jetzt im Rhein schwimmt, muss man hinterher duschen. Der Rhein transportiert heute viel Schlamm. Früher waren die Steine im Fluss blank und sauber.
Unter den Wiesen und Feldern der Rheinebene liegt das größte natürliche Grundwasserreservoir Europas. Die oberste Gesteinsschicht ist so porös, dass das Wasser durchsickert und in tieferen Schichten gespeichert wird. Doch seit immer mehr Mais und Raps intensiv angebaut werden, ist das Grundwasser bedroht.
Spritzmittel und das Fach, ne? Geht alles ins Grundwasser, ne?
Die Spritzmittel gehen ins Grundwasser. Das wird zwar regelmäßig untersucht, aber wenn der Schaden da ist, ist er da. Ich sehe die Folgen der Verschmutzung an den Hechten. Der Hecht ist ein Raubtier, aber sie sind alle lahm vom Quecksilber.
Die Insel Rhinau wirkt nach wie vor verwunschen. Wie eine Kulisse für einen Fantasyfilm mit Elfen und Trollen. Gilbert lenkt das Boot an einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg vorbei, dessen Steine mit grünem Moos überzogen sind. Ein Eisvogel fliegt zwischen Bäumen hindurch. Eine Bisamratte schwimmt zu ihrem Bau. Eine Flussbiegung weiter ragen kahle Baumstümpfe wie Finger aus dem Wasser.
Da, wo wir jetzt fahren, das war mal Wiese.
Wo wir jetzt fahren, war mal eine Wiese. Nachdem das Stauwerk den Betrieb aufnahm, hat sich der Wasserstand erhöht. Und jetzt schippern wir auf der alten Wiese. Vor 60 Jahren hat man hier noch Heu gemacht. Die Bäume haben die nassen Füße nicht vertragen und sind alle abgestorben.
Rund 140 Vogel- und 39 Libellenarten sind auf der Insel beheimatet. Es raschelt und zirpt. Gilbert zeigt auf eine flache Stelle am Ufer. Das Wasser ist trüb und aufgewühlt. Ein Wildschweinübergang. In den Wäldern leben auch Rehe, Füchse und Dachse. Plötzlich blubbert es im Wasser.
Methangas. Ein Mitfahrer hat nicht geglaubt, dass es
Methangas. Ich hatte mal einen Mitfahrer, der hat nicht geglaubt, dass es brennt. Dann habe ich gesagt, na, halten Sie mal ein Feuerzeug rein. Dann gab es eine Stichflamme.
Von Rhinau aus sind es noch 35 Kilometer bis nach Straßburg. Die Ill und der Rhein fließen nun immer dichter nebeneinander. Kurz hinter Straßburg mündet die Ill in den Rhein, der nahezu alle Flüsse und Bäche aus den Vogesen aufnimmt. Anders als im Süden des Elsass haben hier keine Boote Menschen und Waren transportiert. In den rauen und dicht bewaldeten Nordvogesen benutzte man Kutschen. Wie im benachbarten Pfälzerwald trieben Räuber ihr Unwesen.
Der Herr konnte von seinen Ländereien hier nicht leben. Deshalb ist ja auch mancher Burgherr auch zum Raubritter geworden. Die brauchten Geld und mussten sich das Geld holen. Also haben sie einfach die Kaufleute erpresst, als Geisel genommen und gegen Lösegeld wieder freigegeben.
Mit der Burg Schöneck kennt sich Remy Valentin aus. Von der Herkunft der Burgfahne bis hin zur Brunnentiefe. Remy hat alles Wissenswerte im Kopf. Er ist Lehrer und gehört seit einigen Jahren einem Verein an, der sich um den Erhalt von Burgen kümmert. Nirgendwo in Europa gibt es mehr mittelalterliche Befestigungen als im Elsass. In den Vogesen gibt es über 100 Burgen. Rund um die Weindörfer sind sie oft restauriert und herausgeputzt. Aber in den weniger touristischen Nordvogesen seien es oft Ruinen, sagt Remy. So wie Burg Schöneck, mitten im Wald.
Die ist ganz versteckt, die muss man erst finden. Es gibt ja kaum Wege. Also die Burg war vielleicht von manchen Kriegen verschont. Die hat den 30-jährigen Krieg überstanden, der ja ziemlich wild im Elsass gewütet hat. Aber nachher wurde sie doch gefunden und Grunde geschleift.
Remys Freund Jacques ist 38 Jahre alt, schlagsig dünn, hat die langen Haare zum Zopf gebunden. Er beschloss, vor 20 Jahren Schöneck zu erhalten. Jacques ärgerte, dass die Mauern immer brüchiger wurden und die Verwaltung sich nicht kümmerte. Er trommelte ein paar Freunde zusammen und sie fingen an, Schöneck zu restaurieren.
Wir hätten bei der Verwaltung einen Antrag stellen müssen, um eine Genehmigung zu bekommen. Aber wir haben gearbeitet, ohne jemanden zu fragen. Wir sind dann sogar von der Polizei festgenommen worden.
Jacques bekam die Auflage, einen Verein zu gründen und durfte dann weitermachen. Die meisten seiner Kumpel zogen nach der Schule nach Straßburg, Paris oder Marseille. Jacques Ding war das nie. Er hat sich die Welt angeschaut, kam zurück und suchte sich einen Beruf, der zum Elsass passt.
Ich habe schon immer alte Steine und traditionell gefertigte Sachen gemocht und die Geschichten, die diese Dinge erzählen. Also bin ich Steinmetz geworden und nebenbei, also aus Leidenschaft, komme ich jedes Wochenende hierher, um in der Burg Schöneck weiterzuarbeiten.
So wie Schöneck thronen viele Burgen im Elsass auf einem Felsenkamm. Von oben konnte der Burgherr die Straßen und Dörfer und damit den Handel überwachen. Wie alt Burg Schöneck ist, kann niemand genau sagen. Ein Kamin stammt aus dem Mittelalter, ein Fenster ist gotisch, ein anderes aus der Renaissance. Die Burg wurde über die Jahrhunderte erweitert und verändert. Eins aber machten alle Bauherren gleich. Remy zeigt auf einen Steinbruch in der Ferne. Rötlicher Buntsandstein wird dort abgebaut.
99% der Steine, die kommen aus dem, da oben aus dem Stein, da gibt es Steinadern, die konnte man dann runterbringen. Das war einfacher, weil der Steinbruch höher gelegen war.
Bis heute benutzt Jacques nur alte Steine.
C'est un site qui est classé monument historique.
Dieser Standort ist als historisches Denkmal klassifiziert und wir verwenden eigentlich nur Steine, die wir hier finden. Das gleiche gilt für den Mörtel. Es ist der gleiche Mörtel, der im Mittelalter und in der Renaissance verwendet wurde.
Jacques streift seine staubigen Finger an der Hose ab und schlendert zum Geräteschuppen. Hier lagern Hämmer, Meißel, Pinsel, Schablonen und ein Kletterseil. Die Burg zu erhalten ist oft ein Abenteuer. Sind Steine aus den oberen Zinnen gebrochen, muss sich Jacques anseilen und die steilen Mauern hochklettern.
Ici, le but, c'est pas de reconstruire complètement le château.
Wir haben nicht das Ziel, die Burg völlig zu rekonstruieren. Dann wären wir ja in ein paar Jahrhunderten noch nicht fertig bei unserem Tempo. Es relativiert unser eigenes Leben, das ja so kurz ist im Vergleich zu dieser Burg, die seit 800, 900 Jahren existiert. Wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen über die Jahrhunderte an der Burg gebaut haben, das hat etwas Magisches.
Toute l'évolution du site depuis l'origine jusqu'à sa destruction en 1680.
Von den Zinnen der Burg schaut Jacques auf Wälder, Wälder, Wälder. Die Einsamkeit der Nordvogesen. Etwas Schöneres gibt es für ihn nicht.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Berge und Burgen, Stinkekäse und Stocherkähne. Das Elsass und die Vogesen. Eine Sendung von Petra Aldenrath. Es sprachen Svenja Pagis, Volker Harnisch, Michael Haag und andere. Technik Doris Umland, Regie Jürgen Kopp, Redaktion Wolfgang Heinemann. Wissen, was die Welt bewegt.